Welche ist denn Ihre liebste Essens- oder Kochtradition und warum ist die Ihnen denn so lieb?
Meine liebsten Esstraditionen sind die, zu denen ich einen persönlichen Bezug habe. Wir können Menschen ja nicht befehlen, wie sie essen wollen, sondern Essen ist ein organischer Akt, ein kultureller Akt, ein tradierter Akt. Das hat mit Biografie zu tun, das hat mit Jahreszeit zu tun, das hat mit Ort zu tun. Und jetzt bin ich gerade hier im Rheinland und es ist Frühsommer und da habe ich eher Lust auf Spargel oder auf Lauch oder auf Kohlrabi oder auch auf eine wunderbare Wildfrikadelle, weil jetzt das Wildfleisch besonders gut schmeckt bei mir in der Metzgerei. Gibt sowas hier um die Ecke. Ja, das passt in die Region. Und wenn ich jetzt nach Italien fahren würde, dann hätte ich keine Lust auf Wildfrikadellen, sondern auf Pizza und Spaghetti.
Wenn man jetzt mal ganz pragmatisch das Essen betrachtet, dann ist es ja vor allen Dingen dazu da, um den Geist und den Körper am Leben zu erhalten. Wann und wie entwickelte sich denn aus diesem reinen Pragmatismus so etwas wie eine Esskultur?
Das können wir gar nicht sagen. Der Begriff Esskultur impliziert ja schon, dass das irgendwo was Hochkulturelles oder Hierarchisches ist vielleicht. Als Kulturwissenschaftler sehe ich das gar nicht so. Die Esskultur entwickelt sich da, wo der frühe Mensch beginnt, Mensch zu sein. Wir wissen nicht genau, wann das ist. Der früheste Mensch ist Lucy in Äthiopien, 3,2 Millionen Jahre alt, sieht nicht sehr menschlich aus, hat aber sicherlich schon Kultur in dem Sinn gehabt, als das Essen auch zur Zeit der frühen Hominiden, die ja funktional eher Affen waren mit dem kleinen Hirnvolumen, dass das auch schon eine soziale Komponente hat. Da beginnt die Esskultur. Wir haben im Altpaläolithikum, in der Altsteinzeit, über das wir sehr wenig wissen, Hinweise darauf, dass Menschen natürlich nach kulturellen Normen gegessen haben, dass sie Essen hierarchisiert haben und dass Essen vor allem auch etwas mit Glaubensvorstellungen zu tun hatten, mit Furcht, mit Angst vor Tod und Feinden. All das spiegelt sich in Ess- und in Trinksystemen und da beginnt die Esskultur. Also ganz einfach, Esskultur beginnt in der Steinzeit mit dem Beginn der Menschen.
Und das gemeinsame Essen, das ist ja scheinbar unverändert auch ein wichtiger Bestandteil innerhalb sozialer und auch familiärer Kontakte. Welche Funktion erfüllte denn früher das Essen in einer Gruppe?
Durch das Essen in der Gruppe wird vor allem etwas ausgedrückt. Durch das Essen in der Gruppe kann ich Hierarchien dokumentieren, ich kann Hierarchien zementieren und ich kann Status repräsentieren. Das heißt, ich stelle mir mal, wir wollen ja den Hörerinnen und Hörern eher was Lebenswirkliches schildern. Da stelle ich mir vor, ein bäuerliches Anwesen auf einem Gutshof in Mitteldeutschland in der Frühneuzeit. Ja, die beginnt mit Luther und geht so bis zur Französischen Revolution, sagen wir das 18. Jahrhundert, Feudalzeitalter. Da haben wir eine Esssituation auf einem Gutshof, dass der Gutsherr vielleicht gar nicht mit isst, dass vorne an der Tafel der erste Knecht sitzt und das durchdekliniert wird nach Leistungsfähigkeit, nach Macht, nach Ansehen. Und so bekommen die Leute auch zu essen und zu trinken. Und ich kann die soziale Stellung eines Individuums ablesen an seiner Stellung bei Tisch.
Nun sind ja soziale Beziehungen annähernd die gleichen wie vor 100 Jahren zum Beispiel, aber deren Art und Weise hat sich ja dann nun doch massiv verändert. Zum Beispiel sind ja Freundschaften zunehmend vor allem in der westlichen Welt für manche fast die neue freiwillig gewählte Familie. Wie haben sich denn die Gründe und Funktionen des gemeinsamen Essens diesen Veränderungen angepasst? Warum essen wir heute gerne zusammen?
Hochdynamisch. Wir essen heute gerne zusammen, weil gemeinsam Essen ein Grundbedürfnis ist. Wir sehen das bei Untersuchungen etwa in Pflegeeinrichtungen für Hochbetagte. Wir haben ja in der Forschung lange gedacht, dass die besonders gerne das Essen, was sie in der Kindheit und Jugend gegessen haben und so weiter, dass es so eine Art Erinnerungsfood-Mechanismus gibt. Wir sehen heute, das stimmt gar nicht unbedingt so. Auch hochbetagte, kranke Menschen mit starken Einschränkungen sind oft offen für Neues und sind ganz innovativ und so weiter. Sie können in der Regel nur eins nicht vertragen, nämlich alleine zu essen. Und wir sehen das, wenn Menschen sozusagen zwangsernährt müssen, wenn sie auf dem Zimmer bleiben müssen, nicht mehr in den Speiseraum können, nicht in Gemeinschaft essen können, das wird als starkes Defizit empfunden. Wir sehen auch in der neuen und ja virtuellen und digitalen Gesellschaft, dass alleine Essen als Defizit wahrgenommen wird. Ich habe ja vor ein paar Jahren bei unseren Forschungen noch gedacht, dass wir bald alle irgendwie alleine vor dem Computer sitzen und essen. Und jetzt in Corona-Zeiten gibt es auch Corona-Partys, wo man einen DJ hat, der Musik macht und man sitzt zu Hause und trinkt einen Cocktail oder was auch immer. Das wird offensichtlich als hochgradig unbefriedigend wahrgenommen. Und insofern sehen wir neue Formen der Vergemeinschaftung im öffentlichen Raum, im privaten Raum, wo Leute sozusagen dieses Single-Dasein durchbrechen und Gemeinschaft nicht nur dadurch definieren, dass man wie in sozialen Netzwerken mit Menschen befreundet ist, mit denen man gar nicht befreundet ist, sondern Freundschaft und Geselligkeit dadurch definiert, dass man gemeinsam isst und trinkt.
Nun hat sich ja in den letzten Jahrhunderten nicht nur verändert, wie wir essen, sondern auch was wir essen. Welche Veränderungen oder auch Diskussionen waren denn so in den letzten Jahrhunderten prägend, wenn es um das Was-Essen wir geht? Da gab es bestimmt einige, aber vielleicht fallen Ihnen so ein paar prägende Beispiele dafür ein.
Ja, das ist natürlich hochdramatisch. Und wenn wir jetzt in die jüngere Geschichte schauen, dann sehen wir, ich will mal mit zwei Beispielen beginnen. Nach der Zeit von Faschismus und Nationalsozialismus in den Aufbaujahren von BRD und DDR war es für die Mehrzahl der Bevölkerung entscheidend, einfach überhaupt wieder zu essen zu haben. Viele Menschen in Deutschland haben gelitten unter Mangelernährung und unter Not und Armut. Und das betrifft ja nicht nur die deutsche Mehrheitsbevölkerung, sondern das betrifft in besonderem Maße die Opfer des Faschismus, die mit Hunger bestraft worden sind. Das KZ-System ist vor allem erstmal ein Hungersystem und ein System des Verhungernlassens. Das passiert auch mit Kriegsgefangenen und so weiter. Die Deutschen haben sehr, sehr viele russische Kriegsgefangene planmäßig verhungern lassen als Kampfinstrument, als Erniedrigungsinstrument. Und deshalb nimmt es ja kein Wunder, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Menschen erstmal volle Teller haben wollten. Und als wir die Wirtschaftswunderjahre haben in allen deutschen Landesteilen, als es mit der Wirtschaft bergauf ging, lag der BRD und der DDR sehr viel daran, die Bevölkerung erstmal satt zu bekommen. Und die Bevölkerung hat das gerne gemacht. Man hat viel und ausgiebig gegessen und unkritisch gegessen. Genuss ohne Reue, sagte eine Zigarettenwerbung damals. Und dann kommen die neuen Überlegungen des Essens, vor allem in der BRD seit den späten 60er Jahren, als Essen sozusagen von einer Notwendigkeit zu einem Luxus wird. Und da diskutiert man ganz neue Esszusammenhänge. Das ist so eine Linie, die man verfolgen kann. Und eine andere Linie, wo Essen das große Thema ist, das ist sicherlich die Industrialisierung des 19. Jahrhunderts. Auch hier liegen Notzeiten hinter uns. Das ist die Zeit des Pauperismus, der Frühindustrialisierung in den 1820er, 30er, 40er Jahren mit einer massiven Kalorienunterversorgung und einer massiven Eiweißunterversorgung, also Fleischmangel. Und da geht man in dieser Industrialisierung hin und als die Arbeiterklasse sich formiert und überhaupt entsteht, da gehört es zum Luxus der Arbeiter, genug zu essen zu haben, gerne und viel Fleisch zu essen, im späten 19. Jahrhundert fast so viel wie heute schon, 50 Kilo pro Kopf und Jahr, und dazu in durchaus beachtlichen Mengen Bier zu trinken. Das ist Statusrepräsentation, das ist für die Menschen Luxus und wird als angenehm wahrgefunden. Und vielleicht ein letztes Beispiel, wenn ich noch eins anfügen darf. Das wäre die Reformation im frühen 16. Jahrhundert. Martin Luther stellt die Welt auf den Kopf und verändert die Welt und revolutioniert die Welt. Und er revolutioniert auch das Esssystem, nämlich er bringt Essen und Moral zusammen. Und wenn wir heute das große Thema Food Ethics haben, wenn wir über die Ethik des Essens nachdenken, dann fußt das zum ganz großen Teil eben auch auf reformatorischen Traditionen.
Das erste Beispiel, was Sie gerade wissenschaftlich beschrieben haben, das habe ich so im privaten Kontext vor allen Dingen gut beobachten können. Also dieser Vergleich zwischen dem Ess- und Kochverhalten der Großeltern und jetzt zum Beispiel meiner Generation, das, was Sie beschrieben haben. Ich habe das auch beobachtet, dass viel Salz, Butter, Zucker, Mehl, jegliche Arten von Fleisch, das scheint immer die Grundlage fast jeder Mahlzeit der ältesten Generation immer noch in Deutschland zu sein und das vor allen Dingen reichlich. Und ich erkläre mir das ja dann immer mit den Erfahrungen aus Kriegs- und Nachkriegsjahren. Das haben Sie Sie ja auch gerade bestätigt. Und frage mich da, wann kam denn in Deutschland überhaupt dann so ein Bewusstsein auf für die gesunde Ernährung?
Ja, das ist, also wir haben sozusagen die politisch korrekte Ernährung seit den späten 1960er Jahren. Da gab es vor allem in der BRD dann in den 70er Jahren Diskussionen darüber, dass wir die Erde vergiften oder auch, dass wir Früchte aus Unterdrückungsstaaten importieren, etwa aus Südafrika. In der Wohngemeinschaft, in der ich in den 1980er Jahren gewohnt habe, wenn da jemand zu Besuch kam und hatte eine Avocado aus Südafrika dabei als Gastgeschenk hier in Bonn, wo ich studiert habe, dann haben wir bis morgens um 6 diskutiert, ob wir die essen dürfen oder nicht, ja, weil das politisch inkorrekt war für uns. Dann kommt als Knackpunkt die Wendezeit 1989-90, die löst uns ja aus alten ideologischen Systemen. Und mit diesem Systemwechsel in beiden deutschen Staaten haben wir eine neue neoliberale Gesellschaftsstruktur, die den Menschen eigentlich sagt, Schicht, Stand und Klasse, die bisher bestimmt haben, woher du kommst, die gelten jetzt weniger. Du musst in dieser neuen Zeit dich selbst definieren, in der kapitalistischen Lebensstilgesellschaft deinen eigenen Platz finden. Und da musst du präsentieren, wer du bist. Da ist dann egal, ob dein Vater Parteisekretär ist oder deine Mutter Studienrätin ist. Du musst dich selbst definieren. Und das tun wir in diesem neuen Konkurrenzkampf der neuen Zeit über unseren Körper. Und wir glauben heute, dass diese ganzen Diskussionen um Körpergesundheit nur was mit dem Individuum zu tun haben, dass wir selber gesund und glücklich sein wollen. Eigentlich ist es sowas wie ein kapitalistischer Imperativ. Und man kann auch andersrum behaupten, wenn ich heute mich bei einer Werbeagentur bewerbe als jünger oder älterer Mensch oder bei einem Medienunternehmen, dann muss ich sozusagen fit und gesund daherkommen und mein Körper signalisiert, ich bin nicht nur leistungsbereit, sondern ich bringe mich voll ein. Ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt. Insofern kann man den Körperkult der Gegenwart durchaus kulturkritisch analysieren und reflektieren.
Und nun gibt es ja auch diesen Spruch, der auch dazu passt, du bist, was du isst, ne? Und das kann man ja sowohl auf die Figur beziehen, als auch auf die Gesundheit, aber auch auf den Kontostand. Die Schere zwischen Arm und Reich, die wird ja auch auf jeden Fall beim Thema Essen ersichtlich. Inwiefern ist denn die Frage, was und wie man isst, abhängig von dem sozialen Status?
Eigentlich immer mehr. Wir haben, ja, wir müssen erstmal sehen, dass in der modernen Gesellschaft, die ja zunehmend visualisiert ist, wir denken ja vor allem als Gesellschaft daran, wie sehe ich auf dem Handyfoto aus, ja, wie sehe ich aus, wenn ich in den sozialen Netzwerken stehe, da ist der Körper zur Performancefläche geworden. Ich drücke mich über meinen Körper aus oder über das Bild, das ich von meinem Körper machen kann. Ich definiere mich über meinen Körper. Und das bedeutet natürlich, dass Menschen, die viel Zeit haben für Fitness, die viel Geld haben für gute Ernährung hier und viel Bildung haben, hier ganz andere Möglichkeiten haben. Und bei dieser sich öffnenden Schere kann man natürlich schauen, dass es ein großes Verbesserungspotenzial in Europa insgesamt geht, wo wir die Ernährung politisch viel, viel wichtiger nehmen müssen. Und wir sehen gerade in Corona-Zeiten, dass ein ungesunder und adipöser, also zu dicker Körper ein hohes Risiko für Erkrankungen darstellt. Aber wir müssen auch im Auge behalten, dass Essen und Emotionalität sehr stark zusammengehören. Und wir haben viele Menschen, da gehen wir als Gesellschaft hin und sagen, du bist dick, du musst auf dich aufpassen, du musst anders essen, iss doch Obst und Gemüse und so weiter. Ich würde sehen, und wir haben gerade eine Studie über die Zusammenhänge zwischen Prekarität und Ernährung gemacht, ich würde aus dieser Studie immer ableiten, die Menschen, die starke Gewichtsprobleme haben, die haben gute Gründe dafür. Sie leben in einer Gesellschaft, die sie erniedrigt, die sie vielleicht der Möglichkeiten beraubt, in der sie es ganz schwer haben. Viele Menschen sind in einer ganz schwierigen psychosozialen Situation. Sie sind frustriert, sie sind verzweifelt. Sie haben wenig Möglichkeiten, sich einzubringen in dieser Gesellschaft. Und Essen und Trinken ist im Augenblick immer da. Es ist total billig. Und Essen ist für viele einfach Frustessen und die einzige Möglichkeit, sich legal zu betäuben, wenn man so will. Und insofern sehen wir gerade in den Krisenzeiten, die ökonomisch uns bevorstehen, eine soziale Schere, die sich noch weiter öffnet. Und da helfen die größten Ernährungsimperative nicht. Wir müssen jetzt durch eine konsequente Ernährungsbildung und durch eine vernünftige Sozialpolitik dafür sorgen, dass Menschen in der unteren Hälfte der Bevölkerung sich nach wie vor sich besser ernähren können und auch gute Gründe haben, Lust zu haben, gesund zu essen.
Da fällt mir auch ein, dass als die Ausgangsbeschränkungen zur Einschränkung der Corona-Pandemie noch strenger waren, da fing das in meinem Umkreis auch sehr stark an, dass auf einmal alle sich mit dem Essen auseinandersetzen, neue Rezepte ausprobieren, auch Diäten machen. Alle machten Witz über den enormen Ausverkauf von Nudeln und Ketchup. Das war ja in Deutschland auch im Vergleich zu anderen Ländern recht massiv. Es gab ja haufenweise Tipps auch in Boulevardzeitungen, wie man jetzt aus seinen Hamsterkäufen noch irgendwas Leckeres zubereiten kann. Also Essen bekam so schlagartig so einen ganz neuen, sehr wichtigen Stellenwert. Hängt das mit dem zusammen, was Sie jetzt davor auch erklärt haben schon?
Naja, auf jeden Fall. Wir haben ja erstmal Medien, die haben uns suggeriert, dass Gefahr besteht. Und je mehr ich als Politik und als Medien hingehe und sage, Hamsterkäufe sind unnötig, desto mehr sage ich, sie scheinen ja doch ganz schön nötig zu sein, wenn ihr dauernd darauf hinweist. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene, der natürliche Reflex bei Ausgangsbeschränkungen und einem Horrorszenario, was ja skizziert worden ist, ist doch zu sagen, da muss ich erstmal gucken, dass ich über die nächsten 14 Tage komme. Und dass ich was zu essen bunkere. Ich finde das nicht illegalen Hamsterkauf. Ich finde das einen ganz natürlichen Reflex, den alle Gesellschaften so machen und die alle Individuen so machen. Wenn sich niemand kümmert, muss ich mich selber kümmern. Und wir sehen darüber hinaus auch, eben, was Sie angedeutet haben, Essen ist Stressbewältigung und die Menschen haben überlegt, wie kann ich in dieser Stresssituation umgehen und da sieht man ein leckeres Essen oder ein warmes Essen oder ein gutes Essen, das stiftet Trost, ja, und ich kenne das von mir selber auch und wenn ich nochmal in meine Studienzeit zurückblicken darf, dann habe ich immer gesagt, wenn ich in die Mensa kam, ja, ich war es als Kind nicht so gewohnt, dass man jetzt immer so viel zu essen hat, ich fand das gigantisch, dass man für 1,30 Mark einen ganzen Teller haben konnte und dann gab es noch einen Nachschlag umsonst dazu und meine Devise war immer Hauptsache warm und viel und ich habe damals gedacht, ist irgendwie auch krank, sowas zu behaupten. Heute bin ich Kulturwissenschaftler geworden und weiß, das ist ein ganz natürlicher Reflex eben, in Stresssituationen viel und gut und warm zu essen.
Sie haben ja auch schon von diesem Optimierungswahn vor allen Dingen der wohlhabenderen Gesellschaftsschichten gesprochen. Es gibt ja mittlerweile einen ganzen Markt dafür, Apps, die uns auch sagen, wie viel wir uns bewegen sollen, wann und wie viel wir schlafen sollen und auch was wir essen sollen. Also das heißt, das ist das, was Sie auch schon gesagt haben. Essen spielt auch mittlerweile für das eigene Ego eine sehr große Rolle. Welchen Umgang wünschen Sie sich denn aber mit dem Essen, wenn Sie auch sagen, dass manche Menschen diskriminiert werden für die Art und Weise, wie sie essen oder wie viel sie essen? Also wie sollten wir da eigentlich miteinander umgehen?
Naja, was ich mir wünsche, tritt ja politisch leider meistens nicht so unbedingt stark ein. Aber ich würde erst mal sagen, ich wünsche mir, dass wir noch mal genauer erforschen müssen, wie Esskultur überhaupt funktioniert. Wir gehen als Gesellschaft hin und sagen immer, ich weiß ja, ich bin ja Experte für Essen und Trinken, ich tue es ja selber und beobachte es. Ich würde behaupten, wir wissen viel zu wenig über Ernährung und müssen uns auch Alltagsernährung erstmal anschauen. Wir denken auch über die eigene Ernährung was gar nicht zutrifft. Und wenn ich meine Studierenden frage, ja, was ist ein deutsches Frühstück, dann erzählen die mir alles Mögliche. Und wenn ich sage, was haben sie denn heute Morgen konkret gefrühstückt, sagen ungefähr 90%, das gilt eigentlich nicht, das ist eine Ausnahmesituation. Der Kühlschrank war leer, ich war zu verkatert, ich habe noch einen Pizzarest gefunden oder irgendwie eine Tasse Kaffee getrunken oder irgendwas, aber die sagen, normalerweise esse ich ganz anders, aber heute zufällig nicht. Was ich mir wünsche, ist das, was politisch geboten ist, dass wir nämlich eine Ernährungslehre, die nicht imperativisch ist, sondern partizipativ ist, also die Menschen in ihren Bedürfnissen ernst nimmt, implementieren als Querschnittsfach von der Kita an. Der leider schon lange verstorbene Ernährungspsychologe Volker Pudel hat immer gesagt, Ernährungsbildung bei über 6-Jährigen ist sinnlos. Die ganzen Sachen werden ganz früh grundgelegt und wir müssen in allen Institutionen hingehen und den Leuten spielerisch und mit gutem Willen beibringen, was überhaupt gutes Essen ist. Ich kann ja nicht als Lehrer oder als Schule oder als Eltern mich selber katastrophal ernähren und dem Kind sagen, ist was Vernünftiges. Ich muss erstmal die Angebote machen. Ich muss sowohl zu Hause, aber auch vor allem in den Erziehungssystemen gemeinsam mit Kindern einkaufen lernen, anbauen lernen, kochen lernen und vor allem schmecken lernen. Und ich darf das Essen nicht beiläufig tun. Essen erfordert Exklusivität, ohne Handy, ohne Störungen, sondern mit Lust und Leidenschaft und mit Produktkenntnis. Und dann werden die Menschen, die wir so konfrontiert haben mit einem vernünftigen und demokratischen Ernährungssystem, was auch immer ein politisches Ernährungssystem ist, diese Menschen werden dann ja demokratisch frei entscheiden können, wie und was sie essen wollen. Und der eine wird sagen, ich esse nur vegan oder vegetarisch. Und der nächste wird sagen, ich esse auch gerne mal irgendwo ein Bio-Schnitzel. Und der dritte wird sagen, und ich will das Rindersteak aus Südamerika. Das ist in einer Demokratie alles im Augenblick nicht verboten. Und der vierte wird sagen, ich kann nur schlafen, wenn ich jeden Abend 3 Bier trinke oder auch 5. Das ist in einer Demokratie so. Und wir dürfen die Leute nicht immer irgendwo mit Druck ausüben und sagen, du musst dünn sein, du musst schön sein, du musst ethisch essen, du musst gesund essen. Die Konsequenz wird dann sein, dass die Leute sagen, ja, ja, das tue ich und dann essen sie heimlich irgendeinen Mist. Das wollen wir nicht. Wir wollen fair, gesund und vor allem auch demokratisch essen.
Und zum Abschluss wollte ich mit Ihnen so einen Blick auf die Zukunft werfen und habe aber in den Interviews, die Sie in den letzten Jahren gegeben haben zum Thema, war das doch sehr dystopisch, dieser Blick in die Zukunft. Und deswegen traue ich mir, Sie zu fragen, wie würde denn so eine Utopie aussehen, wenn wir uns die Ernährung und das Kochen global anschauen in den nächsten Jahrzehnten?
Naja, zum Glück ist ja die Geschichte der Prognostik die Geschichte ihres Nicht-Eintreffens. Insofern sind meine Vorhersagen automatisch falsch. Ich fürchte, dass wir, und die Corona-Krise deutet das jetzt schon global an, dass wir eine deutliche Zunahme an Armut bekommen. Ich befürchte, dass wir durch ökonomische Krisen und Klimakrisen erhebliche Konflikte bekommen, sodass der Hunger, den wir ja fast schon überwunden hatten global, sicherlich in einer grauenhaften Dimension zurückkommen wird. Das ist vielleicht das Negativszenario. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich, dass Gesellschaften sich immer weiterentwickeln, dass sie immer auch ein Tool finden, aus jeder Falle rauszukommen. Und wenn Gesellschaft sich positiv weiterentwickelt und nicht in irgendeinem totalitären System endet, dann kann ich mir vorstellen, dass wir neue Formen der Vergemeinschaftung finden, dass wir einen vernünftigen Umgang mit Fleisch finden, der nicht unbedingt ein ekelhafter Plastikburger sein muss, sondern der auch intelligent sein kann. Und ich sehe eigentlich viele schöne Dinge am Horizont und ich war neulich in Oxford. Das ist ja sicherlich eine der innovativsten Städte der Welt, weil sich hier die Wissenschaftselite des Globus trifft. Wenn man da heute durch die Innenstadt geht und geht über die Uni, über den Campus, da sieht man, es gibt so viele tolle Ideen, wie man mit Essen umgehen kann, ohne andere zu belehren, wie Eiweiße eingesetzt werden, wie Hülsenfrüchte, Leguminosen eingesetzt werden, was es für ja, tolle Methoden gibt, die Küchensysteme dieser Welt miteinander zu verbinden. Da bin ich dann doch eben wieder ganz hoffnungsfroh. Und auf der anderen Seite bleibt der Mensch eben das, was er immer schon gewesen ist, nämlich irgendwo ich-bezogen, gierig und, wenn man so will, verfressen. Das ist irgendwo schrecklich und irgendwo auch schön.